So, auf geht Sportradio 360, Big Show Nummer 158. Worüber werden wir heute alles reden? Natürlich über alles, aber hauptsächlich auch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und dazu geben wir jetzt gleich nach Brasilien zum einen zum stellvertretenden Ressortleiter Sport der Süddeutschen Zeitung, der in Rio de Janeiro ist, Claudio Cartunio. Hallo Claudio.
Hallo, servus.
Und in Sao Paulo. Wir haben schon ab und zu mit ihm gesprochen. None other than our very own Heiko Olderb von der DPA. Grüß dich, Heiko.
Hallo zusammen.
Claudia, wir haben zwei Sachen, die ich persönlich vermisst habe, bisschen in der Berichterstattung. Erstens, man sieht nichts von Protesten. Zweitens, aber man sieht nichts von Sepp Blatter. Gibt es Sepp Blatter überhaupt noch?
Also Sepp Blatter ist ja kürzlich von Sao Paulo nach Rio umgezogen, in ein ziemlich gut bewachtes Luxushotel direkt an der Copacabana. Und da gibt es ihn offenbar. Ja, da ist er auch sehr gut bewacht. Da stehen irgendwie 200 Polizisten davor. In den Stadien ist er wohl auch. Es gab immer bei einer Pressekonferenz der FIFA die Frage, warum er denn eigentlich nie eingeblendet wurde. Da wollte die FIFA dann nicht drüber reden, sondern sagte, der Sport steht doch eigentlich im Vordergrund. Aber es ist natürlich klar, warum er nicht eingeblendet wird, weil jeder weiß, dass es das größte Zeitkonzert in einem Stadion geben würde, was es bisher in Brasilien gab. Also insofern, er ist schon irgendwo, aber er wird aus gutem Grund nicht gezeigt.
Heiko, hast du
den Spann? Ich hatte ja übrigens gehofft bei der Eröffnungsfeier hier in Sao Paulo im Stadion, da war ja dieser große künstliche Ball und als der dann sich plötzlich öffnete, dachte ich schon, ah, jetzt kommt Sepp Blatter und tanzt dann, aber das war halt dann doch nur Shakira.
Das war nur Shakira leider, das ist natürlich bitter. Generell die Stimmung, Claudio, du bist in Rio de Janeiro natürlich nicht die Hauptstadt von Brasilien, aber irgendwie schon die gefühlte Hauptstadt mit auch die Brasilianer stotternd reingekommen, 3-1, jetzt gegen Mexiko ein 0-0. Wie ist denn im Moment so das Gefühl, wie viel traut man denn im eigenen Land der Mannschaft noch zu?
Also ich habe jetzt ein bisschen fast den Eindruck, dass die Stimmung in Rio de Janeiro ist im Prinzip im Moment fast sogar ein bisschen unabhängig davon, wie viel man den Brasilianern zutraut. Hier ist es so, dass es, wie es eigentlich immer ist, wenn irgendwo das Fußball-UFO landet an der Copacabana, ist eine ganz internationale Party-Stimmung. Wo auch viele Brasilianer einfach unterwegs sind. Wenn wir jetzt heute in die Zeitung geschaut haben, ist es schon so, dass da erstmal so die große Euphoriewelle einsetzt und man sich Sorgen macht um diese Mannschaft und schon auch sehr genau so die Fehleranalyse geht und die Frage stellt, wie weit können wir es schaffen. Also da ist jetzt schon so ein bisschen der Euphorieknick, aber in Rio zumindest, dort wo die Fans unterwegs sind, wirkt sich das jetzt bisher auf die Stimmung noch nicht aus.
Heiko, du hast ja gestern wieder den Puls oder den Finger am Puls der brasilianischen Nation gehabt beim Public Viewing. Wie geht's denn den Brasilianern in Sao Paulo?
Aber das war sehr interessant gestern. Also ich war nicht beim Public Viewing, also nicht beim offiziellen FIFA-Fest, sondern ich war in Villa Madalena, das ist dieses Kneipenviertel, das ist wirklich, sag ich mal, die Seele von Sao Paulo. Da sind halt die Bars, aber auch die Straßen zwischen den Bars, die waren voll gefüllt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass die Brasilianer kein Tor geschossen haben, weil der Lärm, der war ohnehin schon so laut, auch bei der Nationalhymne. Und ich weiß gar nicht, ob das meine Trommelfälle ausgehalten hätten, wenn die Brasilianer da getroffen hätten. Nichtsdestotrotz, also das Unentschieden, ich fand, das tat der Stimmung keinen Abbruch. Da war auch eine Stunde später, kam man kaum aus der Kneipe raus, weil draußen nach wie vor Stop and Go war. Also da bewegte sich kaum was. Und ich bin auch ganz froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Also ich wollte das unbedingt mal erleben, so ein Brasilien-Spiel da in so einem Kneipenviertel. Aber ich glaube, je weiter die kommen und wenn das vielleicht sogar das nächste Spiel auf dem Wochenende ist, dann wird es da halt noch voller. Und wie gesagt, für mich war das gestern schon grenzwertig.
Das war schon grenzwertig. Eine andere Mannschaft, Claudio, die ich ganz, ganz vorne gesehen habe, vor Beginn der WM eigentlich das ganze Jahr schon, Argentinien, die haben in Rio de Janeiro gespielt, im Maracanã-Stadion. Ich gehe mal davon aus, du warst dort. Wie haben dir die Argentinier gefallen?
So, dass man sich um die ein bisschen Sorgen machen muss. Also man hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass die als wirklich als Einheit auftreten. Und vor allem auch, was danach so besprochen wurde, Messi hat ja in ungewöhnlicher Deutlichkeit die Taktik kritisiert. Er hat gesagt, wir haben unter dieser Taktik gelitten. Er hat es hier im Stadion gleich gesagt und er hat es dann am nächsten Tag im Mannschaftsquartier nochmal gesagt. Da muss man sich natürlich fragen, das ist jetzt hier keine Taktik mehr, mit der die Argentinier das erste Mal spielen, sondern die haben sich da einfach vorne in der Luft hängen gefühlt, vor allem Messi und irgendwie haben die Mannschaftsteile nicht harmoniert und so weiter. Und also das ist dann, da kann man, glaube ich, schon so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass da auch von der Stimmung, vom Vertrauen zu dem Trainer irgendwie einiges im Argen liegt. Und ich glaube, dass das schon ganz entscheidend sein wird am Ende bei dieser WM. Wer hat wirklich so ein Team-Spirit, welche Mannschaft, die einen so durchs Turnier trägt, und die sehe ich bei den Argentiniern noch nicht.
Siehst du noch nicht, war ja auch ein Problem 2010 in Südafrika, da konnte man noch sagen, Diego Maradona als Trainer ist eine glatte Fehlbesetzung. Dieses Stadion Maracanã in Rio de Janeiro, der Mythos eilte mir seit Jahrzehnten voraus, jetzt hat man das angeblich seiner Seele beraubt. Ist es denn wirklich so schlimm, Claudio?
Also ich habe jetzt nicht den Vergleich, ich war im alten Maracanã ja nicht. Ich habe natürlich mit Kollegen geredet, die hier waren, die sagen schon, klar, das ist kein Vergleich mehr. Irgendwie hier atmet man irgendwie nicht mehr den Mythos und so weiter. Das finde ich jetzt allerdings gar nicht so wirklich das Hauptproblem, sondern ich meine, es ist ja irgendwie auch klar, dass man in einem Stadion von 1950 jetzt im Jahr 2014 keine WM ausrichten kann, ohne da Hand anzulegen. Man hat mit Sicherheit in vielen Bereichen ist vielleicht, hätte da ein bisschen anders arbeiten können, aber was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, dass man mit diesem Umbau einfach einer großen Gruppe von Bewohnern von Rio einfach das Maracanã weggenommen hat und den Fußball weggenommen hat, einfach weil man früher halt für ein paar Reals hier ins Stadion gehen konnte, sich Fußball anschauen konnte und man weiß ja, wie wichtig es auch einfach den Leuten hier ist. Und inzwischen ist es einfach so teuer geworden, dass sich das viele nicht mehr leisten können. Und das finde ich eigentlich eher das Problematische an diesem Umbau, als jetzt die Frage, ob man da jetzt irgendwie den Mythos zerstört hat.
Hast du da, Heiko, in Sao Paulo ähnliche Erfahrungen gemacht oder mit Leuten geredet? Dort ist ja auch ein neues Stadion hingestellt worden.
Beim ersten Spiel im Stadion rein und drinnen, also wir sind ja hier in Brasilien und das Stadion gehört ja später Corinthians Sao Paulo, also eine Nation und ein Verein mit so viel Fußballhistorie. Und was sieht man hier an den Wänden? Grau-weiße Marmorkacheln. Also das wirkt total kalt, das wirkt steril, da ist kein Flair, kein Charme, keine Atmosphäre, nichts. Also das ist mir absolut negativ aufgefallen. Und ich hatte das ja, glaube ich, schon mal erzählt, so ein Kilometer vorm Stadion oder rund ums Stadion ist dann halt, ja, da kommt nur noch rein, wer ein Ticket hat. Und wir hatten halt einen Parkschein und kamen da durch, aber ja, da standen halt die Polizisten und vor den Polizisten stand dann, sage ich mal, das normale brasilianische Volk und ja, dass ich dann halt ja gekommen ist, um dabei zu sein oder davor zu stehen, aber letztlich trotzdem nicht rein darf. Und auf dem Rückweg in die Stadt nachher, da sind wir halt an vielen vorbeigefahren, an der ganz normalen Straße, wo die Leute dann jedes Mal, wenn ein großer Bus vorbeikam, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es die brasilianische Mannschaft ist, da gefeiert haben. Da wirkte die Stimmung, das wirkte authentisch. Im Stadion selbst, das wirkte doch sehr, sehr gekünstelt, fand ich.
Sehr, sehr gekünstelt. Ist es ähnliche Erfahrungen in Rio de Janeiro? Wie ist es denn im Pressezentrum? Ich glaube, das Hauptpressezentrum ist ja in Rio de Janeiro, Claudio.
Ja, ich bin gerade ein bisschen beunruhigt, weil dieses Pressezentrum ist jetzt gerade irgendwie hier gestürmt worden oder so. Hier rennen irgendwie Sicherheitsleute rum und offenbar ist eine Gruppe chilenischer Fans hier reingerannt gerade. Aber es hat sich jetzt gerade so ein bisschen entspannt. Aber im Moment ist ja irgendwie große Aufruhr in diesem Pressezentrum. Die Leute rennen alle zu ihren Computern, schauen, dass sie ihre Taschen festhalten. Muss man mal gucken, was jetzt hier noch passiert. Aber ansonsten, wir sind ja eigentlich relativ selten in dem Pressezentrum, also das ist alles groß. Wir haben als SZ eine kleine Wohnung gemietet in Lemmy und da arbeiten wir eigentlich, das ist eher so unser Headquarter. Da kann ich jetzt zum Pressezentrum nicht viel sagen, außer dass es gerade irgendwie gestürzt worden ist.
Das ist doch mehr, als wir erwartet haben. Claudia Cartunia von der SZ und Heiko Ulldörp von der dpa. So, jetzt müssen wir natürlich schon ein Wort über die Deutschen verlieren. Meine Nachbarin Baby, die bei uns ja ein tägliches Quiz einspricht, ist Brasilianerin. Die erzählt mir, wenn sie mit ihren brasilianischen Freunden spricht, auch schon vor der WM, dort war Deutschland der ganz große Favorit. Heiko, da kann sich jetzt ja nach dieser Vorstellung gegen Portugal nicht viel geändert haben. Was hörst du denn von den Brasilianern, gerade wenn es um die deutsche Mannschaft geht?
Ähnliches, auch sehr, sehr begeistert. Gestern, als wir hier vor der Kneipe anstanden und da rein wollten, meinte der Besitzer auch, fragte mich, wo ich herkomme. Ich sage Deutschland, oh, ja, sagt er, ihr seid sehr stark, ihr werdet das Ding gewinnen. Ich sage, Junge, mach mal langsam. Vor 4 Jahren in Südafrika haben wir auch viel gewonnen zum Auftakt. Damals gegen Australien haben wir das zweite Spiel verloren. Und es ist noch ein langer, langer Weg. Also ich gebe immer nicht so diese ersten Reaktionen oder Eindrücke nach dem ersten Spiel. War sicherlich super, besser als wir es erwartet hatten, alle, denke ich mal. Aber ne, also wenn wir gewinnen, wenn wir Weltmeister werden wollen, dann haben wir noch 6 schwere Spiele vor uns. Und von daher ist alles eine Momentaufnahme, meiner Meinung nach.
Haben wir auch gerade bei den Holländern gesehen. Claudio, für euch sind, glaube ich, Philipp Seldorf und Christoph Knehr am Puls der deutschen Nationalmannschaft. Wo sind denn da die größten Probleme im Moment? Ist es tatsächlich Mats Hummels?
Ich hab jetzt schon lange nicht mehr mit denen telefoniert, okay. Aber die Sorgen um Mats Hummels muss man mal schauen. Möglicherweise erweist sich doch noch als grandioser Schachzug vom Bundestrainer, dass er irgendwie 23 Innenverteidiger nominiert hätte, würde ich fast sagen. Ja, also jetzt muss ich mal hier aufhören. Irgendwelche Stellwände werden hier jetzt gerade umgerissen. Keine Ahnung. Also eine schöne Live-Atmosphäre.
Das ist doch herrlich. Genau das haben wir uns gewünscht. So muss es sein. Heiko, erzähl du vielleicht noch einen Moment.
Der erste Flachbildschirm ist gerade zu Bruch gegangen.
Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja der Live-Bericht. Das schicke ich heute noch an die SZ-Online-Stelle. Ist doch großartig. Heiko, bei den Amerikanern, wie schaut es bei denen aus? Du hast sie beim Training besucht gestern. Wie ist dort die Stimmung? Ich kann mir vorstellen, könnte nicht besser sein.
Ja, aber auch besorgt trotzdem zugleich, weil Clint Dempsey hat einen Nasenbeinbruch, der wird trotzdem spielen. Josie Altidor, der einzig wirklich bullige Stürmer vorne, der fällt mit einer Oberschenkelzerrung aus. Also Klinsmann sagt, er ist hoffnungsvoll, dass er im Laufe des Turniers noch zurückkommen wird, aber jetzt gegen Kopfspiel, der fällt auf jeden Fall aus. Aber ich weiß nicht, Claudio, wie es bei euch ist. Hier in Sao Paulo gibt es große Gerüchte, dass die WM für Cristiano Ronaldo wohl vorbei sein soll. Er muss heute das Training wieder abbrechen, wieder mit Eis am Knie. Keine Ahnung, sind halt Gerüchte, aber wäre natürlich ein Riesenverlust für das Turnier und für Portugal natürlich.
Das ist klar. Claudio, geht's bei dir noch oder müssen wir aus Sicherheitsgründen abbrechen?
Nein, also viele Kollegen stürmen hier hin und fotografieren mit ihren Smartphones offenbar eine Stürmung dieses Pressezentrums von Leuten, die hier die Stellwände umschmeißen, an denen die Flachbildschirme beschäftigt sind. Ich gehe jetzt mal da nicht näher hin, weil sonst könnte ich mehr sagen. Aber ich glaube, ihr redet einfach mal weiter und ich melde mich dann, wenn es nicht mehr geht.
Ich hätte noch eine ganz andere Frage. Du betreust für die Süddeutsche Zeitung hauptsächlich auch die Schwimmbewerbe, wenn es um Olympische Spiele geht. Jetzt in 2 Jahren steht ja in Rio, die Olympischen Sommerspiele stehen da an. Ist da schon was fertig? Hast du überhaupt Muße und Zeit gehabt, dich darüber zu informieren?
Nee, also Muße und Zeit hatte ich noch nicht. Ich hab vor der WM durchaus die Berichte mitgekriegt, dass das IOC sagt, so schlecht waren Vorbereitungen auf Olympische Spiele noch nie. Ich habe jetzt mal so einen Kontakt hier draußen bei der ehemaligen, einen Termin bei der ehemaligen Rennstrecke, wo irgendwie das Olympische Dorf entstehen soll und wo man auch irgendwie wieder jemanden umsiedeln soll. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was das ist, irgendeine Siedlung, die jetzt gerade ein alternatives Konzept vorgelegt haben, mit Hilfe auch von Wissenschaftlern, wie man Olympische Spiele durchführen könnte, ohne dass man sie umsiedeln muss. Die haben dafür, glaube ich, auch einen Preis von der Deutschen Bank bekommen und von der Alfred Herrhausen Stiftung. Und also das sind im Moment so die großen Themen. Also überall, hier auch rund ums Maracanã, gibt es eine Schule, die sich gewehrt hat gegen Umsiedlung. Die hat man jetzt erhalten, das Indianermuseum. Und für die Olympischen Spiele wird es genau die gleichen Fragen geben. Wie kann man die Leute mitnehmen, wenn man gleichzeitig mit Bulldozern irgendwie ihre Siedlung platt machen muss? Aber wirklich dazu kommen, dazu einzusteigen, bin ich jetzt noch nicht.
Gut, dann lassen wir es mal dabei. Heiko wird uns dann später noch bei der NHL zur Seite stehen. Claudio, vielen, vielen Dank für die erste Einschätzung. Ich hoffe, wir dürfen uns noch mal melden während der Fußball-WM. Kurze Pause hier, Episode 158, Big Show, Sportradio 360. Dann geht's weiter mit Fußball, klarerweise.